NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. September 1957. Der erste abendfüllende Fernsehfilm wird ausgestrahlt.
Wissen Sie, wer Sie heute erwartet?
Gestern Abend vor 60 Jahren im Wirtschaftswunder Deutschland.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend.
Meine Damen und Herren, morgen Abend um 20.15 Uhr wird der Süddeutsche Rundfunk Stuttgart im deutschen Fernsehen den ersten fernseheigenen Spielfilm senden, Der Richter und sein Henker.
Es ist Nacht, ein Auto fährt durch die Nacht. Es gibt einen Menschen, der an der Seite steht und winkt. Und auf einmal geschieht der Mord. Unvermittelt. Und es bleibt ja das Rätsel, wer ist nun dieser Täter, den wir nicht sehen?
Dietrich Leder, Professor für Fernsehkultur an der Kunsthochschule für Medien in Köln.
Und das ist ein Introitus, wie man ihn knapper und präziser eigentlich nicht mehr, auch heute nicht anders drehen würde.
Fernsehen ist im Deutschland der 50er Jahre ein noch junges Medium, auch wenn dessen Anfänge schon einige Zeit zurückliegen.
Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipko. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler.
Das Dritte Reich strahlt als erstes Land der Welt von 1935 bis 1944 ein regelmäßiges Fernsehprogramm aus für knapp 250 Geräte und wenige sogenannte Fernsehstuben und Großbildstellen in und rund um Berlin. Ein Propagandamedium, dessen Betrieb und Erforschung nach 1945 durch die Alliierten untersagt wird.
Erst im November 1950 darf der NWDR in Hamburg den Versuchsbetrieb aufnehmen und sendet 3 Tage pro Woche. Die Alliierten setzen auf Fernsehen als Bildungsmedium im Dienst der Re-Education.
Im Januar 1952 entscheiden sich die Intendanten der ARD-Anstalten für ein gemeinschaftliches Fernsehprogramm. Und im selben Jahr flimmern am ersten Weihnachtstag bundesweit die Mattscheiben. Der Apparat ist allerdings ein Luxusartikel. Nur wenige können sich bei einem durchschnittlichen Monatsverdienst von 400 Mark die Flimmerkiste für 1000 D-Mark leisten.
3 Stunden Programm gibt es täglich. Das Fernsehprogramm einer Woche passt in der Hör zu auf 1,5 Seiten. Doch schon bald steigt das Interesse, wird das Programm auf 5 Stunden und mehr ausgeweitet.
An das Fernsehen musste man sich gewöhnen, und das Fernsehen musste noch überhaupt seine Identität finden. Und das sind die gleichsam Entpuppungsphasen des Fernsehens diese Jahre, und deshalb sind die auch so hochspannend.
Jetzt sitzt man in aller Ruhe vor Prohaskas Fernsehtruhe und kann Kunst und Weltgeschehen einwandfrei im Bildschirm sehen.
1957 gibt es bereits 1 Million angemeldete Fernsehgeräte in der BRD. Das Programm für Sonnabend, den 7. September, lautet
13.30 Uhr bis etwa 17 Uhr aus Rotterdam, Europameisterschaft der Springreiter. 17 Uhr Kinderstunde, 18 Uhr bis 18.30 Uhr katholischer Vespergottesdienst aus Düsseldorf. 18.45 Uhr bis 19.58 Uhr die Münchner Abendschau und die Abendschau aus Hamburg. 20 Uhr Tagesschau. 20.15 Uhr vom Süddeutschen Rundfunk. Der Richter und sein Henker. Der erste abendfüllende Spielfilm des deutschen Fernsehens nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Friedrich Dürrenmatt.
Ein Mord, ein Mordfall. Ah, ein Augenblick bitte, ich verbinde Sie mit der Fahndungspolizei.
Regie Franz-Peter Wirth.
Eine schreckliche Geschichte.
Herr Wirth, warum ein Fernsehfilm? Warum kein Fernsehspiel mehr?
Ihre Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich kann Ihnen ganz offen sagen, dass wir eigentlich selbst sehr erstaunt waren, als wir uns plötzlich mitten in einer großen Filmproduktion befanden. Wir wollten eigentlich natürlich auch ein Fernsehspiel machen. Als wir das Buch Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt gelesen hatten, da war zuerst der Wunsch vorhanden, das muss man machen. Und dann kam die zweite Stufe der Überlegung, wie muss man es machen?
Machen, das hieß im Fernsehen der 50er Jahre, arbeiten im Studio.
Fernsehen war in erster Linie ein elektronisches Medium, das über Live funktionierte. Warum? Man konnte noch nichts aufzeichnen. Die ersten Aufzeichnungsgeräte, mit denen man elektronische Bilder archivieren und dann wiedergeben konnte, sind erst 1958, 59 in Deutschland angekommen. Das heißt, alles, was vorher ausgestrahlt wurde, war entweder eben live oder aber es war auf Film produziert. Es gab eine Parole im deutschen Film, die hieß, kein Meter Film im Fernsehen.
Deutsche Filmproduzenten verkauften nicht ans Fernsehen. Alles musste selbst gedreht werden, live. In einem Studio vor drei Kameras.
Und das führte zu dem, was man damals Fernsehspiel nannte, was nichts anderes war als in einem Fernsehstudio realisierte Bühnenstücke. Als die gesamte Bühnenliteratur des 19., auch des 20. Jahrhunderts, auch moderner Autoren der 50er Jahre, wurden in den Studios der Fernsehanstalten realisiert. Man hat also die besten Schauspieler in einem Studio gehabt. Das war eigentlich Theater im Fernsehen.
Bei uns waren schon immer Überlegungen da, wie kommt man einmal aus dem Studio raus? Und das war der gegebene Anlass. Und dann kurz entschlossen stürzten wir uns in das Abenteuer und wussten eigentlich gar nicht, was auf uns zukommt, denn wir hatten ja alle zusammen keine Filmerfahrung. Es waren alles mehr oder weniger Leute von der Literatur oder vom Theater.
Ich sehe schon, das ist ein sehr komplizierter Fall.
Der komplizierte Fall. Kriminalkommissar Berlach muss einen Mörder finden. Sein Kollege Schmied wurde nachts in einem Auto mit gefälschten Nummernschildern erschossen. Alt und krebskrank kann oder will Berlach nicht selbst ermitteln und übergibt den Fall an den jungen Kollegen Chanz. Der findet eine Spur.
Sag mal, kennst du diesen Gassmann näher?
Gassmann, naturellement. Wie kommt ihr denn gerade auf den? Das ist nicht nur der reichste Mann in der ganzen Gegend, sondern bestimmt auch der geachtetste.
Also, was hat er denn für einen Beruf?
Beruf? Der Gastmann hat doch keinen Beruf.
Ja, wie verdient er denn sein Geld?
Der verdient kein Geld. Der Ratte ist einfach.
Gassmann, Sozialpolitiker und Kunstmäzen, Industriekapitän, Ritter der Ehrenlegion und politisch gut vernetzt. Kein Unbekannter für Berlach seit 4 Jahrzehnten.
Damals warst du mein Freund.
Tja, und du der meine, bis wir unsere Wette abgeschlossen haben. Ich wollte vor deinen Augen ein Verbrechen begehen, das du mir vor Gericht nicht nachweisen könntest. War eine Laune von mir.
Und dann hast du den Händler von der Mammutbrücke ins Wasser gestoßen.
Ja, ja, vor deinen Augen. Später habe ich nachgewiesen, dass er kurz vor dem Bankrott stand und durch Selbstmord sich aus der Fähre ziehen wollte. Und das Gericht glaubte meiner Version.
Das war dein erster Mord. Da fing es an.
Von da an waren wir todfeind und haben uns nicht mehr aus den Augen gelassen.
Aber ist Gassmann auch diesmal der Täter?
Regisseur Franz-Peter Wirth, Pionier des deutschen Fernsehens, inszeniert in den 50er Jahren beim Südfunk Stuttgart alle 4 bis 6 Wochen ein Live-Fernsehspiel. 1959 wird er für einen Oscar nominiert. Bis heute bekannt sind seine Literaturverfilmungen. Lange bevor er Derrick oder Tatort dreht, wagt Wirth sich mit dem jungen Medium zum ersten Mal nach draußen. Mit einem klassischen Who's Done It? Wer war's? Krimi.
Ich bin doch überrascht gewesen über diese Art von Spannungsinszenierung. Tatsächlich gibt es schon sehr früh deutliche Hinweise darauf, wer der Mörder des getöteten Polizisten ist. Ab Minute 15. Aber das ist als leise Andeutung präsent und derjenige, der gleichsam kriminalistische Bildung hat, kann das dechiffrieren, andere nicht. Für die anderen bleibt es ein Whodunit. Für die weiteren ist es dann wirklich dieser psychologisierende, ja, überhöht gesagt philosophierende Krimi, den ja Dürrenmatt ursprünglich geschrieben hat und Dürrenmatt hat selbst am Drehbuch mitgewirkt.
Die Sache hat Staub aufgewirbelt, das kann ich Ihnen sagen.
So.
Dieser Kriminalroman, der spielt in der Hauptsache im Freien, im Schweizer Jura. Also war die Überlegung, wenn wir es machen wollen, müssen wir einen Film machen. Und dann kam natürlich sofort der weitere Schritt. Wir können ausprobieren, inwieweit wir unsere Produktionsmethoden auf Film umstellen können. Wir haben Außenaufnahmen in der Schweiz gemacht, dort wo der Kriminalroman wirklich spielt. Und dann die Innenaufnahmen hier in Stuttgart.
Gedreht auf 35 mm für knapp 100.000 Mark, nur ein Zehntel der damaligen Produktionskosten eines Kinofilms, entsteht in der Schweiz ein doppelbödiger Krimi, der dann aber doch kein purer Film ist.
Die Autoszenen beispielsweise sind Rückprojektion, also ein Mittelding zwischen Studio und Außenaufnahme, wie sie das Kino der 50er Jahre, auch noch bei Hitchcock ja, bis in die 60er Jahre verwandt hat. Und damit konnte man filmischer werden. Man konnte tatsächlich eine Verfolgungsjagd zeigen.
Fahren Sie dem Wagen nach.
Man konnte diesen Angriff des Hundes zeigen. Man konnte zeigen, wie tatsächlich die bösen Buben dort auftreten und zuschlagen. Das ist ein bisschen ungelenk inszeniert, weil tatsächlich für so etwas wie Stunts, wie Maske, tatsächlich die Ausbildung in diesen Produktionsstudios noch nicht so gewaltig fortgeschritten war. Aber es ist ein gewisser Stolz zu spüren, dass man filmisch produzierte.
Mit Der Richter und sein Henker beginnt eine andere Form des fiktionalen Erzählens im Fernsehen. Ein Startschuss, wie der Regisseur schon am Vorabend der Erstausstrahlung in der Tagesschau erklärt.
Das Programm wird ausgeweitet werden. Wir brauchen viel mehr Programm, muss man also filmen.
Und Film ist ein konservierbares Medium. Es kann beliebig ausgestrahlt und wiederholt werden.
Und dann kommt natürlich auch eine künstlerische Komponente dazu. Wir können einen ambitionierten Film drehen. Wir sind also im Gegensatz zum Filmgeschäft nicht auf den vermeintlichen Publikumsgeschmack angewiesen, sondern können Stoffe wählen, die vielleicht im Kino kein großes Geschäft bedeuten würden, aber eben künstlerische Aspekte eröffnen, die sehr verlockend sind.
Verlockend und neu, wie der Medienwissenschaftler Dietrich Leder anmerkt. In seinen fiktionalen Formaten nähert sich das Fernsehen vor 60 Jahren der Wirklichkeit an.
Und zwar einer Wirklichkeit, die filmisch so erfasst wird wie die Avantgarde des Kinos dieser Zeit. Das ist die Nouvelle Vague in Frankreich ab 1957, 58 durch Regisseure wie Louis Malle, François Truffaut, Jean-Luc Godard und auch des British Free Cinema. Und da kommen jetzt neue Leute ans Fernsehen, die tatsächlich sagen, wir machen jetzt im Fernsehen etwas anderes, etwas Neues.
Das klingt sehr überzeugend.
Und war es auch für die Zuschauer, zum Leidwesen der Kinos.
Spätestens 58, 59 sind dramatische Verluste zu verzeichnen. Ein Sterben beginnt, das dann auch viele, viele Kinos, zum Beispiel die ganzen Vorortkinos, die es in den Großstädten gab, hinwegrafft. Und dieser Trend endet erst Ende der 70er Jahre. Das Fernsehen beginnt ab Ende der 50er Jahre zum Leitmedium zu werden.
Fernsehfilme werden zu Straßenfegern. Krimis von Francis Durbridge wie Das Halstuch, Die Raumpatrouille oder Die Gentlemen bitten zur Kasse. Ihr Erfolgsgeheimnis?
Alles hat eine serielle Struktur. Das heißt, es ist eigentlich das, was jetzt jeder in den Mund nimmt, wenn er vom linearen Erzählen spricht. Also den amerikanischen Serien, die jetzt auf einmal absolut hip sind, das waren immer schon linear erzählte Geschichten. Die Durbridge-Sachen waren 5 oder 6 Teiler. Raumpatrouille hatte 7 Teile. Die Gentlemen mitten zur Kasse war 1-2 Teiler. Das heißt, man wollte immer wissen, wie es weitergeht.
Und? Wie geht es weiter in Der Richter und sein Henker?
Psst, wir wollen doch keine Täter vorab verraten.
Es ist mir nicht gelungen, dich der Verbrechen zu überführen, die du begangen hast. Deshalb werde ich dich nun eines Verbrechens überführen, das du nicht begangen hast.
An diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht.
Ich lasse mich überraschen.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an den ersten abendfüllenden Fernsehfilm, der am 7. September 1957 ausgestrahlt wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.